Zur nächsten Sendung begrüße ich Sie ganz herzlich, Ihre Andrea Mardi. Das heutige Thema ist dem Heiligen Geist und Tröster gewidmet. Der Heilige Geist ist die dritte Person der göttlichen Dreifaltigkeit. Und trotzdem wird er sehr viel nur ab Pfingsten angerufen und im Rest des Kirchenjahres kaum erwähnt. In der Pfingstsequenz wird er als Konsolator, Optime, als bester Tröster angerufen. Und in dieser Sendung befassen wir uns mit dieser Thematik und wir freuen uns auf das Gespräch mit dem Pfarrer Viktor Hürlimann aus Rotherthurm. Guten Tag, Pfarrer Viktor Hürlimann.
Guten Tag, wohl.
Wenn es in der heutigen Zeit um den Trost geht, dann denken wir oft an Menschen, die allein sind. Angst hat wegen Corona sehr einen grossen Einfluss und die Leute gehen nicht mehr auf die Strasse. Schwingt der Trost auch die Thematik vom Heiligen Geist als Tröster mit Ihnen, Pfarrer Viktor Hürlimann?
Ja, ganz bestimmt. Jesus hat ja am Abend vor seinem Leiden und Sterben seinen Apostel den Paraklet verheißen. Paraklet kann zwei Sachen bedeuten. Advokat, also Anwalt, aber auch Tröster. Parakalein heisst anrufen. Einer, der angerufen wird, eben weil man eine Not hat, rechtlich gesehen, aber auch eine Not seelisch gesehen. Ganz einfach kann man sagen, wenn der Heilige Geist angerufen wird, damit er sich für uns einsetzt, dann ist der Trost auch schon inbegriffen. Tatsächlich ist doch unsere Erfahrung, dass wir oft nicht einmal eine konkrete Hilfe brauchen. Es langt, dass jemand da ist, der uns auch zulässt. Wenn dann noch ein guter Rat kommt, umso besser. Aber ich möchte noch auf etwas hinweisen und etwas dazu sagen, dass der Heilige Geist oft nur ab Pfingsten angerufen wird. Tatsächlich, es gibt kein Sakrament ohne die Anrufung vom Heiligen Geist, allenfalls die Eheschliessung, aber der ist sowieso ein spezielles Sakrament, ein speziell schönes. Und zwar ist es speziell, weil sich die beiden Ehepartner gegenseitig das Sakrament spenden. Aber bei den anderen Sakramenten müsst ihr achten, breitet der Spender vom Sakrament immer die Hand aus oder allenfalls eine Hand. Und die Geste ist ein Bitte um den Heiligen Geist. Denken wir an die Heilige Messe, da wird der Heilige Geist über die Gaben erbeten. Und nachher auch über das Volk. Aber es ist schon so, im Bewusstsein der Gläubigen ist das Wirken vom Heiligen Geist oft nicht so präsent. Und da ist immer noch Luft nach oben. Wenn wir das Privat beten, muss ich da allerdings auch noch sagen, da kommt immer in der Terz, also das ist das Gebet, wo so etwa morgen um 9 Uhr gebetet wird, vielleicht auch manchmal ein bisschen früher, vielleicht auch manchmal ein bisschen später, da ist der Hymnus immer ein Heiliger Geist-Hymnus. Also so ganz richtig ist das nicht, dass der nur angerufen wird, der Heilige Geist, ab Pfingsten. Aber richtig ist, dass es im Bewusstsein der Menschen, der Gläubigen, gar nicht erscheint. Dass sie sich gar nicht Gedanken machen oder gar nicht merken, wenn der Heilige Geist immer und immer wieder auch angerufen wird.
Was bedeutet jetzt Konsolator Optime?
Ja, wir haben es eigentlich schon gesagt, Konsolator heisst Tröster, Optime ist der allerbeste. Und das ist eigentlich schon alles, was man dazu muss sagen, vom Lateinischen her.
Kommt das Thema Trost auch im Alten Testament vor?
Es ist erstaunlich, es kommt an ganz vielen Stellen vor. An vielen Stellen ist es allerdings ein zwischenmenschlicher Trost. Aber gerade bei Jesaja und bei Jeremia, den zwei grossen Propheten, kommt Gott als Tröster. Ich lese einst vor, was bei Jesaja 49 steht. Doch Zion sagt, der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein Gegenüber ihrem leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergisst, ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Deine Mauern sind beständig vor mir. Und bekannt sind sicher auch die Verse aus dem Kapitel 61, wo Jesus in der Synagoge direkt auf sich bezieht. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen, einen Tag der Vergeltung für unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten, den Trauernden Zions Schmuck zu geben anstelle von Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhms statt eines verzagten Geistes. Und nicht vergessen und nicht dürfen wir und können wir nicht die Sätze, die immer wieder im Advent vorgelesen werden, so schön, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des Herrn Doppeltes für all ihre Sünden. Und der Jeremia verheißt insbesondere die Rückkehr aus dem Exil. Auf den ersten Blick tönt der Trost diesseitig, also ist gar nicht irgendwie gedacht, der Trost im Himmel. Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber meist schwingt doch auch der Trost mit, wo unser Verstehen übersteigt. Und gerade auch, wenn wir die Stelle anschauen, wo Jesus den für sich nimmt, also Jesaja 61, dann merken wir, da geht es jetzt nicht einfach nur um diesseitigen Trost, also dass jetzt hier alles besser wird, sondern es geht dann schon auch in eine Dimension weiter und die, wo wir ja Himmel oder Ewigkeit nennen.
Wie sieht das jetzt im Neuen Testament aus?
Im Neuen Testament müssen wir vor allem erwähnen die Seligpreisungen. In den Seligpreisungen kommt der Trost ganz sicher zum Tragen. Ganz konkret heisst es ja da, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Aber auch bei den anderen Seligpreisungen ist es doch so, dass die da seligpreisen werden, die stehen im Schatten und am Rand. Und da ist dann unverkennbar, dass die Wende nicht unmittelbar kommt, aber immerhin ist der Trost da. Und darum heisst es auch nicht, sie werden selig sein, sondern sie sind jetzt schon selig, weil sie bereits schon die Verheißung haben. Paulus nennt Gott den Gott allen Trostes. Aus dem göttlichen Trost hat er Kraft für sein Wirken geholt. Er erlebt auch den Trost durch seine Geschwister im Glauben, wenn sie so leben, wie es eigentlich auch uns Christen zusteht. Und natürlich birgt auch die Schrift ihren Trost. Und da haben wir eine Parallele noch im Alten Testament, die ich vorher nicht gesagt habe, und zwar im ersten Buch der Makkabäer. Dort heisst es, die heiligen Bücher sind uns Trost.
Pfarrer Viktor Hürlimann, was ist jetzt der Heilige Geist für die Jünger?
Oh, das ist ein sehr weites Feld. Jesus übergibt den Apostel den Heiligen Geist das erste Mal am Osterabend. Dort heisst es, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dann sind sie vergeben. Also man kann dort sagen, der Heilige Geist ist dort vor allem zur Sündenvergebung. Ein zweites Mal empfand die Apostel, aber auch Frauen und Männer um sie herum, der Heilige Geist am Pfingsttag. Das kennen wir ganz gut, in Sturm und Feuerzungen und so weiter. Das ist nach intensivem Gebet. Und jetzt kommen sie der Heilige Geist über, um die frohe Botschaft mutig zu verkünden. Was dann nachher passiert, das ist alles in der Apostelgeschichte beschrieben, wo ja auch das Evangelium vom Heiligen Geist genannt wird. Und ja, dort findet man immer wieder Sachen, wie es der Heilige Geist gewirkt hat. Zum Beispiel, dass er sie bewegt hat, dort hinzugehen oder da hinzugehen. Oder auch gehindert worden sind, an einen Ort zu gehen, wo sie das Gefühl hatten, das sei jetzt richtig. Natürlich haben sie auch sehr viel Wunder gewirkt. Die Apostel und auch die Jünger, die haben so viel Unglaubliches erlebt, dass man es in der heutigen Zeit fast nicht glauben kann. Aber so wird es beschrieben.
Pfarrer Viktor Hürlimann, was sind jetzt die 7 Gaben vom Heiligen Geist und welchen Zusammenhang haben die mit dem Trösten?
Die 7 Gaben werden zuerst einmal bei Jesaja erwähnt. Dort heisst es: Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Das ist bei Jesaja 11, 1 bis 2. Jetzt weiss ich nicht, wer gut mitzählt hat, aber die, die es gemacht haben, haben gemerkt, da werden eigentlich nur 6 Gaben aufgezählt. Das ist aber übersetzt aus dem hebräischen Urtext. Im griechischen Text, der für uns ja auch maßgebend ist, griechischer Text aus der Septuaginta, werden die aus der Gottesfurcht, Gottesfurcht und Frömmigkeit, also die Gabe von der Gottesfurcht wird aufgeteilt in Gottesfurcht und Frömmigkeit. Obwohl jetzt hier nicht vom Tröstergeist rede ist, ist es offensichtlich, dass die Gaben vom Heiligen Geist sind. Wenn wir wissen, dass Tröster und Beistand im Griechischen das gleiche Wort ist, eben Parakletos, dann sind wir im Ganzen fest auf der Spur. Im Katechismus der katholischen Kirche heisst es dann, dass Gaben vom Heiligen Geist bleibende Anlagen sind, die den Mensch geneigt machen, dem Antrieb vom Heiligen Geist zu folgen. Sie sind also starke Hilfen auf dem Weg vom Glauben, von der Hoffnung und von der Liebe. Und wenn wir jetzt das Recht bedenken, ein moralisch gutes Leben ist ein Leben, das zwar seine Schwierigkeiten kennt, aber wer moralisch gut lebt, hat doch auch Gewissheit, so zu leben, wie es Gott will. Und das gibt schon einen guten Stand. Und das ist auch schon ein Trost. Man kann wenigstens sagen, nun, ich mache jetzt etwa das, was in der Ordnung ist. Es gibt eine gewisse Sicherheit. Es ist nicht so, dass man ständig überlegt, oh, ist jetzt das richtig, ist das falsch, ist das richtig, ist das falsch, oder? Und kommt dazu, die Gaben von der Weisheit, von der Einsicht, vom Rat und von der Erkenntnis haben mit dem Verstand zu tun, mit dem Intellekt. Und sie helfen ja, hinter die Sachen zu sehen. Also nicht nur einfach jetzt irgendwie ein Stück Brot, sondern hinter einem Stück Brot sehen sie auch eine Gabe Gottes. Man sieht hinter Ereignis das Wirken Gottes. Man sieht also die Spuren Gottes und das Wirken. Und wer das weiss, weiss auch, dass Gott nicht weit weg ist. So ein Mensch ist sicher immer ein gewisser Vorteil gegenüber demjenigen, der einfach nur vordergründig sieht und denkt. Und er ist sicher eines vom Wirken Gottes umfangen.
Herr Pfarrer Hürlimann, wie kann ich jetzt die Gaben empfangen?
Es ist im Grunde genommen ganz einfach. Die 7 Gaben kommen immer auch im Zusammenhang mit der heiligmachenden Gnade. Das heisst, wir müssen uns eigentlich vor allem fragen, wie komme ich denn zur heiligmachenden Gnade? Beziehungsweise, wie behalte ich die heiligmachende Gnade? Die heiligmachende Gnade habe ich bekommen in der Taufe, das ist die Regel. Und dann natürlich auch, wenn es erzählen passieren, dass man schwer sündigen durch eine gute Beichte. Thank you.
Zurück in der Sendung mit dem Pfarrer Viktor Hürlimann aus Rothenthal. Das Thema ist der Heilige Geist, der Tröster. Pfarrer Viktor Hürlimann, wir haben schon viel gehört, wo der Heilige Geist ist, erwähnt worden ist im Neuen und im Alten Testament über die sieben Gaben vom Heiligen Geist. Jetzt wäre es interessant zu wissen, was meinen denn die Kirchenväter dazu?
Das wäre sicher ein sehr ein weites Feld, aber ich glaube, da müssen wir uns jetzt einfach darauf beschränken, dass die Kirchenväter über die Gaben schreiben und dass sie, gerade jetzt zum Beispiel der Ambrosius, ausdrücklich bezeugt, dass wir bei der Firmung die sieben Gaben vom Heiligen Geist nur eins ausdrücklich empfinden. Aber ich will jetzt da auch nicht weiter ausdrollen, weil es ist ein vieles weites Feld.
Die Heiligen haben sicher auch viel erlebt mit dem Heiligen Geist. Was sind die markantesten Erinnerungen, die sie haben aus Geschichten von Heiligen?
Also einer, den man natürlich ganz sicher erwähnen müsste, wäre der Philipp Neri. Der hat ja von dem, wie heisst es, bezeugt, dass er einen erweiterten Brustkorb hatte. Einfach, weil die Liebe ihm in so gepocht hat. Also, dass es auch ganz heiß geworden ist. Man kann natürlich immer sagen, ja, das ist italienische Übertreibung, aber es war auch damals schon so, dass man dieser Sache auf die Spur gegangen ist. Klar, wir haben jetzt nicht medizinische Hinweise am Leichen jetzt nicht, aber es ist effektiv so, dass er natürlich auch sonst noch unglaubliche Charisma hatte. Zum Beispiel, wenn er gebetet hat, ist es einfach passiert, dass er plötzlich geschwebt ist über dem Boden und der die Kirche reinigen musste, Santa Maria, dort auf der Straße zwischen dem Bahnhof Termini und dem Vatikan, dass der einfach unten durchgewischt hat. Also, und ohne irgendwie zu verklüpfen, anscheinend war das ganz normal gewesen bei ihm. Bei ihm war es auch so gewesen, dass er nach der Wandlung bei der Heiligen Messe einfach in Ekstase geraten ist. Und so gäbe es noch ganze Haufen. Aber ich möchte eigentlich vor allem auch noch etwas sagen wegen also Einteilungen, was die Heiligen gesagt haben. Und da müssen wir sicher eins sagen, Thomas von Aquin, der da viel Wunderbares geschrieben hat. Aber wer wir auch nicht dürfen vergessen, ist der heilige Bonaventura. Der Bonaventura hat nämlich ein ganzes Gefühl gemacht, in dem jede Gabe vom Heiligen Geist mit der Vaterunserbitte verbunden wird, aber auch mit der entsprechenden Todsünde, der entsprechenden Tugend und sogar mit der Seligpreisung. Und ich möchte das gerade hier bringen mit der Gabe von der Frömmigkeit. Sagt er, das gehört zur Bitte, zu uns komm in dein Reich. Danach bei der was hilft das überhaupt? Sagt er, es hilft dass man den Mitmensch besser leben kann. Interessant, eigentlich nicht Gott, sondern der Mitmensch gehört eben auch zur Frömmigkeit. Die schwere Sünde dagegen ist der Neid. Und was dir wieder hilft, ist Gerechtigkeit. Und vollendet sich in der Güte und Milde. Ich weiss schon, das ist jetzt natürlich ein bisschen Theorie, aber andererseits ist es eigentlich, zeigt einfach schon auch, wie die dort gerade auch im Mittelalter, wie ihnen das so wichtig war, dass sie über das nachgedacht haben und probiert haben, das alles auch zu verbinden. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Art und Weise von uns Menschen vom 21. Jahrhundert, aber es zeigt eigentlich sehr schön, wie Menschen im Mittelalter, wie ihnen das noch war. Man muss es vielleicht vergleichen, weil der, wo sich auch eine kennt, die hat Kaffeeraumdeckel gesammelt bis zum Ableben, oder? Also es ist wirklich unglaublich und dort da Alben gemacht und Alben mit Blumen und Alben mit Tier und Alben mit Vögeln und weiss ich, gucke nicht was. Man kann auch sagen, was nützt es das? Es nützt eigentlich nicht viel, aber es zeigt einfach eine gewisse Hingabe und ja, das dürfen wir schon auch mitnehmen, dass wir da einfach nicht sagen, ja, es ist alles so undurchdringlich, oder?
Ja. Und wie wird jetzt die Thematik vom Heiligen Geist in die Liturgie integriert?
Ja, da kommen wir auf ein grosses Feld. Auf der einen Seite muss man auf zwei Gesänge hinweisen, das ist die Pfingstsequenz, Veni Sancti Spiritus, wo auch um Gaben gebeten wird. Und dort heisst es auch, Heiliger Geist, wir bitten dich, gib uns allen gnädiglich deiner Gaben Siebenzahl. Also die Sequenz ist eigentlich der Gesang, wo man betet nach der Lesung oder singt. Aber auch der Pfingsthymnus vom Rabanus Maurus, Veni Creator Spiritus, nimmt das auf. Dort wird der Heilige Geist als Septiformis bezeichnet, also siebenförmig. Bei der Firmung betet der Firmspender unmittelbar vor der eigentlichen Spendung der Firmung. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand, gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Und natürlich, das habe ich ja schon einst gesagt, der Heilige Geist ist immer präsent. Immer und immer wieder. Man muss sich nur ein bisschen achten. Mir kommt es ein bisschen vor wie bei den Heiligen Engel, oder? Die Heiligen Engel, wir haben das Fest vom Heiligen Michael, dann haben wir das Fest von den Schutzengeln und danach taucht das wieder ab. Aber Fakt ist, wenn man Mess wirklich mitbetet, danach merkt man, wie wenig ist, dass die vorkommen, die Heiligen Engel. Es ist also nicht in dem Sinne eine offensive Handhabung von dem Thema in dem Sinn. Vielleicht könnte man da zwei Überlegungen machen. Manchmal haben wir die Idee, man müsste mehr, oder? Man müsste es mehr erwähnen. Aber anscheinend geht eigentlich die Liturgie davon aus, dass das den Leuten bewusst ist. Und dann muss ich das nicht jedes Mal erwähnen. Wir sind ja da nicht irgendwie im Kindergarten. Andererseits kann man natürlich schon auch sagen, dass man am Heiligen Geist effektiv zu wenig Gewicht gibt. Also das sind die zwei Aspekte. Aber wenn man es wohlwollend sagt, sagt man, es ist ja klar, also man muss es nicht jedes Mal erwähnen, dass der Heilige Geist da wirkt, oder? Und das andere ist, für sich selber könnte man es ja so sagen, vielleicht gerade wenn man Mass mitfeiert oder auch sonst Gebet mitmacht, offizielle Gebet oder auch private, sich eigentlich achten, wo der Heilige Geist erwähnt wird. Und das sind nicht wenige Stellen, wo er erwähnt wird, wo auch um den Heiligen Geist gebeten wird. Ich habe es auch schon gesagt, wegen der Terz, der Hymnus ist immer ein Heiliger Geist-Hymnus. Und ich kenne einen Priester, der auch entnommen ist, dass er dort den Terz-Hymnus nicht einfach gegenüber dem Heiligen Geist. Und viele Pfarreien nehmen das auch so, dass sie, sei es Zwischengesang oder am Schluss oder auch so irgendwie, dass man da ein Heilige Geist-Lied singen. Ja.
Das alles war jetzt sehr theoretisch. Wie kann man den Trost im Glauben erfahren oder erbitten?
Ich denke, die Antwort ist eigentlich schon gegeben. Man betet um den Heiligen Geist ganz im Vertrauen auf das Wort von Jesus. Wer bittet, dem wird gegeben. Also, um den Heiligen Geist tut man einfach beten. Es braucht nicht irgendwelche Technik. Also man muss nicht so oder so sitzen oder knüllen oder stehen oder weiss ich was, sondern einfach beten darum, im grossen Vertrauen. Und dann aber kommen wir zu einem heiklen Punkt, wo von den Heiligen immer wieder besonders hervorgehoben worden ist und wird. Was will ich eigentlich? Der Spender von der Gabe oder die Gabe vom Spender? Oder bei den Materialisten kommt uns das schon zu Sinn. Also es kann ja nicht sein, Geld ist doch nicht alles. Also, da gibt es doch noch anderes. Aber im Grunde genommen gibt es auch eine Art wie einen frommen Materialismus. Man will eigentlich gar nicht Gott, man will einfach seinen Trost. Man will nicht den Heiligen Geist, man will, dass er einem tröstet. Und das ist etwas, wo ja, doch, dann und wann passiert. Und das ist dann eigentlich auch bei diesen Menschen, die Jesus beschreibt in dem Gleichnis vom Sämann. Aber sie euphorisch nehmen sie alles auf, aber sobald irgendwie die Sonne kommt, geht die Saat kaputt, oder? Und das ist eigentlich nicht der Sinn. Sondern es geht darum, tiefe Wurzeln zu machen. Und ja, wir kennen derartige Menschen, oder? Da sind sie irgendwie, wenn sind sie dabei, oder? Wunderbar, oder? Man hat da Lobpreis und so weiter und so fort. Das ist gerade in der Jugendarbeit manchmal ein Problem, wo man aber auch durchaus sich bewusst ist. Man ist dabei und nachher, wenn es irgendwie ein bisschen trocken wird, dann sind sie verstorben, oder? Es hat sicher auch etwas zu tun mit einer einseitigen Betonung von Gefühl. Das ist auch ein Problem, gerade heute, oder? Es ist ein Problem, das wir ja, nicht gerade heute und morgen lösen können. Es hat wie einen Riss gegeben zwischen Menschen, die sagen, ja, nur Vernunft und nur Verstand und nur Intellekt, und die anderen, die sagen, ja, nein, eigentlich nur Gefühl, oder? Aber an für sich katholisch ist, wenn man beides zusammen hat. Und darum habe ich ja vorher auch den Bonaventure erwähnt. Wir dürfen uns nicht von gewissen einfach ins Boxhorn jagen, die sagen, man darf am Verstand nicht trauen, man darf am Verstand trauen. Man muss natürlich einfach wissen, der Verstand ohne Glauben, ohne Liebe ist natürlich auch wertlos. Aber man muss manchmal auch sagen, also Liebe und auch Frömmigkeit ohne Verstand ist oft auch ein bisschen abstoßend. Oder ist einfach für die Leute, die mitdenken, ist das einfach manchmal wirklich, was soll jetzt das? Und könnte nicht mehr unterscheiden zwischen einem Voodoo-Ritus und einer katholischen Messe. Das ist ganz wichtig und ich kann das nicht mehr als betonen, weil ich mag mich gut erinnern, ich war noch lange Student, wo der Spruch umgegangen ist in einer Pilgergruppe, die mich also zuerst irritiert hat. Man kann es auch verstehen, aber es ist einfach auch falsch, oder? Was ist Vergangenheitsform von Theologen? Theolog. Gut, das ist nicht richtig. Weil Theologen, es gibt Dinge, wo man wirklich muss sagen, also, ja, da ist wahrscheinlich weder Verstand noch Gefühl rum, aber meine, Bonaventura war Theologe, Thomas von Aquin war Theologe und auch der Johannes, der Evangelist, wird als der Theologe bezeichnet. Also, man sieht hier auch ein bisschen mehr Vertrauen auf den Verstand. Aber es geht natürlich darum, einen Verstand, der auch gelenkt ist. Oder? Es ist ja nicht einfach so, dass alle gleich viel Verstand haben. Das ist sein. Und es ist auch immer die Frage, wohin also man den Verstand lenkt. Ich meine, man kann auf einem Tisch kann man den Teller sehen, aber man kann natürlich nebenzu auch noch etwas anderes sehen, wo vielleicht das Briefchen, das da hängt, ist. Und dann sagt man, ja, man hat nichts zu essen da. Ja, nur weil man nicht das Ganze sieht, oder? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ja eben schon so, dass Gott das ein bisschen macht wie mit einer Pflanze. Wie bringe ich eine Pflanze dazu, dass sie resistent wird? Ich habe sie natürlich immer beschütten und danach mache ich keine Wurzel. Und sobald sie wirklich eingestrochen ist, überstellt sie die Pflanze, sofort ist sie kaputt. Und so macht es Gott eben auch, dass er manchmal halt ein bisschen Trost entzieht. Er entzieht den Trost, damit wir weiter runterwurzeln. Damit wir ein bisschen fester werden, dass wir im Gebet halt nicht jetzt einfach nur wegen dem Gefühl beten, sondern wegen Gott beten, der ja da ist. Und so ist der Heilige Geist ein gewisses Stück ein Lehrmeister. Also ich möchte wirklich allen sagen, die sagen, ja, ich habe keinen Trost und es bringt mir nichts. Und fertig. Das ist Kabis. Ein fertiger Kabis. Wenn man das Gefühl hat, ich mache nur religiöse Übungen, damit es mir etwas bringt, dann ist man, in einer Sackgasse, auf dem Holzweg. Und leider Gottes haben das viele in sich, ja, es bringt mir nichts. Ja, ist schon klar, es bringt noch manchmal nichts, oder? Man sieht auch nicht in der ersten Klasse, warum man jetzt die Buchstaben lernen muss. Aber wenn man es dann einmal kann, dann kann man lesen und schreiben. Und wenn man dann noch weitergeht, dann kann man vielleicht sogar einen höher stehenden Text lesen. Aber am Anfang geht das nicht. Und darum muss man da manchmal auch mehr vertrauen. Und ja, noch einmal halt um den Heiligen Geist bitten.
Pfarrer Viktor Hürlimann, wie soll man Mitmenschen mit einem Zuspruch vom Heiligen Geist als Tröster aufstellen und wie kann man das vermitteln?
Ja, ich muss natürlich jetzt schon auch noch sagen, das, was ich jetzt vorher gesagt habe, heisst natürlich nicht, dass Gott nie tröstet oder dass man nicht auch den Trost erfahren darf. Das nicht, aber es geht einfach darum, wie tue ich es werten, wie tue ich es gewichten. Auch hier gilt, ich muss für die Mitmenschen beten. Man kann sie auch wieder mit der Pflanze vergleichen. Ich meine, ich kann der Pflanze erst das Wasser entziehen, wenn sie schon Wurzeln hat. Also ein paar Wurzeln. Aber wenn ich eben nur immer Wasser gebe, dann macht die keine weitere Wurzel. Und das ist dann natürlich auch prekär. Also ich muss eigentlich ja, sie tränken mit meinem Gebet. Die Pflanze, die im anderen innen wächst. Aber was dann auch ganz wichtig ist, und das gerade in die 1-in-1, ich nehme mir Zeit für den Mitmensch. Nicht, weil ich Gott könnte ersetzen, sondern damit der Mensch mit der Zeit Vertrauen in Gottes Hilfe und Kraft fasst. Das Schönste ist eigentlich immer dann, wenn Menschen selbstständig werden und nicht mehr auf unsere Unterstützung angewiesen sind und dadurch selber wieder zu Wegbereiter vom göttlichen Trost werden. Und wenn wir das Bild von der Pflanze nehmen wollen, eben, wenn man etwas setzt oder wenn man etwas einsät, muss man natürlich Wasser geben. Und dann muss man schauen, dass man zurückfährt mit dem Wasser, damit die Pflanze sich wehrt. Und dann schlussendlich wird es also so eine kräftige Pflanze, dass sie auch anderen wieder stützen kann oder Freude machen. Klar, das Bild geht das natürlich nicht ganz auf, aber ich glaube, man versteht schon, was gemeint ist. In diesem Zusammenhang müssen wir schon vielleicht manchmal auch sagen, hey, geh doch einst beichten. Also nicht nur sagen, geh einst beichten, sondern dass man selber geht. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil gerade in der Beicht nicht nur Gnade vermehrt wird, das möchte die anderen Sakramente natürlich auch, aber Beicht ist da noch ein bisschen speziell. Und das andere ist natürlich auch das, ist schwere Schuld gefallen, vielleicht Glaubensabfall oder was auch immer. Und dadurch ist die Gnade und auch, sind auch Gaben verloren gegangen. Und da ist der Beicht das beste Mittel. Zumal, und das kommt jetzt noch dazu, die Erfahrung von der Vergebung lässt unglaubliche Kräfte frei.
Wie erklärt sein Kind, wer der Heilige Geist ist und wie er sie in traurigen Momenten wieder stärkt?
Also ich muss zugeben, dass ich bei Kind nicht so tröste, dass ich jetzt auf den Heiligen Geist verweise. Man müsste ja in diesen schweren Momenten auch noch gerade auf die Dreifaltigkeit verweisen und das wird langsam kompliziert. Ich denke, es ist eher sinnvoller, dass man einfach da ist für die Kinder. Dass man mit ihnen ein Kerzchen anzündet, dass man sie wissen lassen, dass man um ihren Kummer weiss und sie auch den machen lassen. Also, dass man auch den Kindern die Freiheit lässt. Weil Kinder, das Übelste, was passieren kann, ist, dass man sie einhängt. Und schlussendlich darf man auch darauf vertrauen, auch wenn sie jetzt das nicht wissen, das widerspricht jetzt vielleicht dem, was ich vorher gesagt habe. Aber da geht es jetzt nicht wirklich nicht. Man muss nicht verstandesmässig erfassen, was der Heilige Geist ist und wer der Heilige Geist ist, sondern sie müssen wirklich zuerst, wie gesagt, spüren. Und man darf jetzt auch wissen, das ist jetzt gerade das letzte Mal mir passiert, dass der dass mir das jemand erzählt hat, dass der Heilige Geist gewirkt hat, in einem Moment, wo der Person das in keiner Art und Weise bewusst war, aber erst im Nachhinein gemerkt hat, das ist der Heilige Geist gewesen. Also dass man dem Schluss, dass man vielleicht kann sagen nach Jahr und Tag, hey, los eins, aber das ist doch der Heilige Geist gewesen, oder? Aber nicht von vornherein sagen, ja, weißt du, das ist der Heilige Geist. Das ist übrigens etwas, was die alte Katechese eben gekannt hat, was heute vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist, oder? Die haben natürlich 40 Tage und beziehungsweise fast Jahre haben sie sich vorbereitet, die da getauft worden sind. Und nach 40 Tagen, also intensivst, jeden Tag eine Stunde, die müssen da zuhören. Einen Vortrag vom Bischof oder von wem auch immer. Und danach haben sie das Sakrament empfangen, also die Taufe, Firmung, Erstkommunion. Und dann hat man in diesen 7 Tagen bis zum weissen Sonntag, wo sie dann die weissen Kleider wieder abgelegt haben, hat man ihnen erklärt, was überhaupt passiert ist. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Man muss nicht immer alles im Vornherein erklären. Man muss manchmal halt im Nachhinein deuten, was ist hier gegangen.
Wie haben Sie persönlich den Trost vom Heiligen Geist erfahren, Pfarrer Hürlimann?
Ja, ich erfahre ihn immer wieder. Es gibt natürlich belastende Momente, also sei Enttäuschungen gegenüber Menschen, einem enttäuscht, wo man sich vielleicht auch selber enttäuscht, also dass man enttäuscht ist über sein Verhalten oder auch Todesfälle und so weiter. Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Gott einem gerade in dem Moment Menschen über den Weg geschickt oder dass man ein Wort hört oder liest, wo einem lässt erleben, Gott ist noch. Und ich meinte an und sich, es ist ja vielleicht nicht einmal, dass Gott der Mensch einem über den Weg geschickt, das ja dann schon auch, aber dass der Heilige Geist einem hilft, das hat es gesehen. Dass der Heilige Geist einem auch hilft, das Wort aufzufassen. Ich meine, man liest die Bibel. Man liest die Stelle immer und immer wieder. Aber gerade in dem Moment, wo man es braucht, erfasst man das Wort anders, als man es bis jetzt erfasst hat. Ich finde es natürlich am schönsten, wenn ich erleben oder hören darf, dass Menschen, die sich gegenseitig entfremdet sind, wieder zueinander finden. Oder wenn Menschen, die den Weg zu Gott unter die Füße nehmen, der Weg auch weitergehen. Und natürlich auch dann, wenn ich Sachen erlebe, wo ich einfach muss sagen, das ist jetzt das Werk vom Heiligen Geist.
Was denken Sie, was bedeutet es, selber den Trost zu erleben?
Trost ist ja vor allem auch ein inneres Erlebnis. Man kann getröstet werden, eben durch ein gutes Wort, indem was jemand da ist, indem einem jemand eine Aufgabe abnimmt oder bei einer Aufgabe hilft, wo man selber das Gefühl hat, man sei überfordert. Und das gibt doch dann ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Es ist wie der erste Lichtschimmer nach einer langen, dunklen Nacht. Es ist wie das erste Kreien von einem Neugeborenen oder auch das erste Blatt an einem Baum nach einem langen, kalten Winter. Der Trost ist also noch nicht die Fülle, aber der erste bewusste Schritt da drinnen gegen die Fülle zu. Und natürlich kann man sagen, das ist für einen menschlichen Trost, aber genau das Gleiche gilt auch für einen göttlichen Trost.
Möchten Sie ein Abschlusswort noch uns zukommen lassen und nachher den priesterlichen Segen spenden?
Ja, da gab es viel. Es ist einerseits die Erfahrung, dass auch die dunkelste Nacht einmal zu Ende geht. Und ich denke, je älter als man wird, desto mehr merkt man das. Vielleicht lohnt es sich auch, einmal anzusitzen und sich zu überlegen, was für dunkle Nacht habe ich erlebt. Und irgendwann ist ja das auch vorbeigegangen. Da gab es, hat jeder seine Erlebnis. Also einfach, dass man das sich auch ein bisschen bewusst macht. Aber nachher ist ja vor allem die Verheißung von Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin bei euch bis an die Grenzen der Erde. Und hier wieder, hier geht es nicht darum, dass ich das spüre. Es ist schön, wenn ich das spüre, aber es ist einfach, dass ich es glaube. Dass ich an ihm glaube, dass ich ihm vertraue. Also, dass ich nicht wieder nach Beweis suche. Ich glaube, da wird viel Trost hat zerstört. Dass man, ja, ich muss jetzt das können spüren und ich muss das können mit Händen greifen und so weiter. Nein, glaubst du doch jetzt häufig sein, oder? Darum ist der Glauben auch so eine grosse Quelle vom Trost. Und da, glaube ich, ist auch immer wieder Luft nach oben, dass wir probieren, stärker zu sein im Glauben und im Vertrauen. Und dann kann der Trost auch eher in uns hineinfließen. Ob wir jetzt den spüren oder ob wir jetzt den nicht spüren. Wir wissen es, er ist da. Und so will ich gerne jetzt sagen, spenden. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Und so segne und behüte euch und alle, die euch lieb und teuer sind. Schenke euch Trost, den ihr spüren dürft oder halt auch nicht. Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Herzlichen Dank, Pfarrer Viktor Hürtlimann, für die schönen Gedanken zum Thema der Heilige Geist, der Tröster. Und Radio Gloria wünscht Ihnen einfach Gottes Segen, natürlich mit viel Heiligem Geist und alles Gute.
Danke vielmals und auch euch, Radio Gloria, und allen, die jetzt zuhören, wirklich alles, alles Gute und immer Gewissheit. Jesus ist bei uns, gerade durch das Wirken vom Heiligen Geist.
Das war die Sendung mit dem Pfarrer Viktor Hürlimann aus Rotherturm. Das Thema war der Heilige Geist, der Tröster. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD bestellen im Studio in Baldegg. Weil wir ein spendenbasiertes Radio sind, sind wir dankbar für natürlich jedes Gebet von Ihnen für unser Radio, aber auch für jede Spende. Ein grosses Deo gratias für alles, was Sie gut tun für unser Radio. Und so verabschiede ich mich, Andrea Marti, von Ihnen allen und wünsche Ihnen reichen Gottessegen. Und mögen Sie auch immer wieder in Ihrem Herzen den Heiligen Geist als Tröster erfahren dürfen und das auch Ihren Mitmenschen weitervermitteln dürfen. Herzlichen Dank, Ihre Andrea Marti.